SRF 1.
SRF 1.
Wir gehen nicht auf Basel, wir gehen auch nicht auf Zürich heute, sondern wir gehen in den Kanton Aargau. Donnerstagabend, 5 ab 9 Uhr. Willkommen in der Mundart-Sendung Schnabelweit. In Kanton Aargau gehen wir, und zwar auf Sur. Das ist ganz in der Nähe von Aarau. Und dort lebt der Schriftsteller Andreas Neser. Der Schriftsteller schreibt Sachen wie die hier.
Küngel und Küchli. Essen dir die Tiere, hat sie gesagt. Dabei ein Neife gemacht und die Mähne hinter die Achseln gerührt. Der Vater hat zwei blutige Küngel, die an Höhe gehangen sind, auf die Seite geschoben, kleine Äugel gemacht. «Nein, nein, Fräulein, das fehlt dir noch. Wir töten nur gern.» «Natürlich essen wir kein Tier, Fräulein. Bei uns wird gemetzget, wie sich's gehört.»
Das ist eine von der Kurzgeschichten von Andreas Neser. Diese Woche ist von ihm ein ganzes Buch voll mit so Geschichten rausgekommen, alle im Dialekt vom Aargauer Rudertau. In diesen Geschichten kommen nicht nur schöne Dialektwörter vor, wie das Neife gerade vorhin, sondern auch Figuren, die dann etwa gar nicht aufs Maul gefallen sind. Heute am Abend lernen Sie können die Geschichten von Andreas Neser und ihn selber auch. Schön sind Sie dabei. Die Schnabelweit heute mit der Redaktion von André Perler. Am Mikrofon bin ich, Christina Lang.
Yeah.
Musik aus dem Aargau haben wir natürlich auch. Heute in der Schnabelweide, der Band Lockstoff. Sie kommen aus Rupperswil, dort wo die Zuckermühle steht. Nichts und anderes Zeug. Um das geht es jetzt. Nichts und anderes Zeug ist der Titel von einem neuen Buch, voll mit Kurzgeschichten auf Dialekt. Autor ist der Aargauer Schriftsteller Andreas Neser. Es ist das dritte Buch, das er auf Mundart geschrieben hat. In diesem Buch nimmt er uns mit in die Zeit der 60er und 70er Jahre, in die Zeit, wo der Andreas Neser Kind war. Wahr sind die Geschichten, die er erzählt, nicht. Aber sie könnten genau so passiert sein. Sie sind realistisch, aber nicht real. Wir hören gerade rein in so eine Geschichte. Sie hat den Titel «Höger». Es geht in dieser Geschichte um Rüdu. Ein Bub, der von einem anderen Bub, einem Tino, einem aus seiner Klasse, immer wieder fertig gemacht wird. Warum? Nur weil er nicht gleich redet, weil er aus dem Tal kommt und einen anderen Dialekt hat. Aber irgendwann ist genug. Der Rüdu nimmt sich vor, dass er es dem Tino so richtig heimzahlen will. Die Gelegenheit dazu packt er, wo er vor der ganzen Klasse einen Vortrag über sein Dorf halten muss.
Der erste Teil vom Vortrag hat er abgeraspelt, halb im Schlaf. Das Lisi hat den gleichen Ton, sie schreibe mit. Die anderen haben immer lauter geinet. Nach 5 Minuten räumt er sein Wähli zusammen, nimmt ein Blatt Papier zum Schulsack aus. Jetzt machen wir ein Quiz. Die Fragen lasse ich weg. Es hat sie einen gestellt, wo da im Zimmer hockt. Der Rüdu läuft durch die Klasse, schaut um, bleibt beim Tisch vom Tino stehen, so nach wie es geht. Das kleine Quiz beschränkt sich also ganz auf die Antwort. All die blöden, primitiven Fragen, dummen Unterstellungen sind immer schon dabei. Das Spiel, sagt der Rüdu, zeigt uns wunderbar den Charakter von dem Frögli, Paupti, Schnudderbub. Der Rüdu schnauft, schaut vorab. Tino, pass auf, es fährt an. Und wasch doch wieder einmal die Haare mit etwas gegen Schüppen drin. Frau Dr. Niederrösch hat schon die längste Zeit den gefährlichen Finger rauf gehabt. Jetzt tippt sie aufs Pult. Die Vorträge geben Orte, sagt sie spitzig. Und Probleme zwischen menschlichen Beziehungen, das gehöre nicht in den Unterricht. Keine Angst, Frau Doktor, sagt der Rüdu. Das Problem ist klein. Und wenn ich jetzt so schaue, dunkt es mir, es sei noch kleiner geworden. In ein paar Minuten ist es gelöst. Der Tino ketscht auf dem Tintenkiller rum, malen Totenköpfe ins Heft. Die kleinen Öhrchen leuchten göckelrot. «Weitermachen, Rüdu!» ruft es von hinten führen. Einer von den Lauten. Und der ruft es alle zusammen. «Weitermachen!» Nur ein Lisi noscht etwas mit den Blättern. Der Rüdu hat dem Tino noch ein paar Schüppen aus den Scheitel geklopft und dann weitergemacht. Seine Muttersprache, der Dialekt vom Tal, der sei kein Fehler. Und der heig kein Fehler, hat er gesagt. Nur weil es nach Wissen schmecke, wenn es Maul auftüge, heisse das noch lange nicht, dass er dumm sei wie eine Kuh. Da gäbe es andere Leute, die reden scheins die richtige Sprache und bleiben hocken in der Schule. Wir haben ja hier ein leuchtiges Beispiel in der Klasse. Da sehe man sofort, Dümme hocke nicht im Dialekt. Sie hocke immer in einem Grind. Noch mehr in Fahrt kam ist der Rüdu, wo es um die Höger gegangen ist. Er hat sich gross gemacht an der Tafel vorne und hat die Ärmel aufgeglitzt. In den Höger kann man wachsen. In den Höger wird man gross. Man macht einen geraden Rücken, streckt den Kopf und irgendeinmal sieht man darüber aus. Einmal wenn man will. Jeden Abend zurück ins Tal schauen, mühsam ist es schon. Dafür weisst du ziemlich genau, was oben und was unten ist. Was nützt dir die Fläche, die Weite, wenn du keine Ahnung hast, was es ist? Wenn du immer nur die Schuhe anschaust beim Umschicken, kommst du auf jeden Fall nicht weit, hat der Rüdu gesagt und mit dem Knödli auf den Schädel geklopft. Jeder Hocker ist ein Hocker in den Köpfen.
Jeder Hocker ist ein Hocker in den Köpfen, sagt der Rüdu. Auf das aber klatschen alle von seinen Gespöndli. Endlich einer, der sich wehrt gegen den fiesen Tino. «Höger» heisst die Geschichte vom Aargauer Autor Andreas Neser. Er hat sie übrigens selber vorgelesen. Rausgekommen ist sie in seinem neuen Buch «Nichts und anderes Zeug». Unser Mundartredakteur, der André Perler, hat Andreas Neser getroffen und hat mit ihm geredet über die Geschichten in diesem Buch, über den Dialekt und über seine Kindheit auf dem Land. Warum spielt dem Andreas Neser seine Geschichten eigentlich alle in der Welt von seiner Kindheit, hat er als erstes von ihm wissen.
Ich glaube, es hat mit dem ganzen Weg zu tun, den ich gemacht habe, weg von dem Tal, weg von dem Dorf von meiner Kindheit, weg auch von der Sprache von meiner Kindheit, in die grosse, weite Welt hinaus. Und nach sehr vielen Jahren, ja, ich bin jetzt 53, nach sehr vielen Jahren ist die Sprache auf eine Art wie zurückgekommen. Und mit dem haben eben auch die Geschichten zu tun. Also ich hätte die Geschichten nie können schreiben, wenn ich nicht die Sprache wieder, ja, wenn mir nicht die Sprache wieder ob sie gekommen wäre, sozusagen, nach so manchem Jahr. Und darum, es ist das, was da war, die Kindheitszeit, die, ja, meine Jugend- und Kinderwelt, die mit dieser Sprache eben auch wieder präsent worden ist, aber nicht im Sinn von, das ist irgendwie der Hugendobler und der andere war dieser und die haben das gemacht. Überhaupt nicht, für da bin ich viel zu früh weg aus dem Dorf und aus dem Tal. Es ist mehr die Atmosphäre, wo ich wieder gespürt habe. Es ist mehr so eine Art, wie ein Humus irgendwie von meiner Kindheit und von meiner Jugend. Und auf dem Humus habe ich Geschichten erfunden.
Was war das für eine Zeit, eure Kinder- und Jugendzeit? Eh aus 90er Jahren kenne, wie muss ich mir das vorstellen, die Zeit?
Ja, eben so genau weiss ich es irgendwie eben gar nicht mehr. Es war halt einfach ein kleines Dorf gewesen. Es hatte ein Postauto gehabt. Da ist am Abend am 7. Uhr das letzte Postauto ins Tal rauf. Ja, also entweder hat man es verwünscht oder sonst hat man müssen laufen oder mit dem Velo oder mit dem... Ganz wichtig ist natürlich das erste Töffli gsi. Und ja, dann war die Frage gsi, Puch Maxi oder Ciao. Das war ganz entscheidend gsi, wer hat was. Ganz entscheidend war auch das obere Tal und der Teil vom Tal, wo ich herkomme. Es hatte einen Käse gehabt, es hatte einen Metzg gehabt, eine Knossi. Du warst noch kein Volk, sondern Knossi. Ja, aber so konkret weiss ich es gar nicht mehr. Eben, es ist mehr die Atmosphäre, die ganz stark an der Sprache hängt. Es ist in dem Sinn überhaupt nicht autobiografisch, was das Konkrete betrifft, sondern mehr einfach, was die Stimmung betrifft so von dieser Zeit.
Da gibt es eine Geschichte mit dem Titel «Amerika». Lassen wir doch da mal drin.
Amerika. Nicht, dass er einen Onkel hatte. Sicher hat er keinen gehabt. Einer wie der Miku braucht keinen Onkel. Einer wie der Miku macht nicht Stegli auf und ab. Rührt einisch nach den Fäufen den Pickel her und verrauscht. 30 Jahre Schienen gelegt. Nie noch einmal hergekommen. Aber nie blöd da. Etwas unter das Küssi gelegt. Ein Bierli zu oben oder zwei. Und gern eine Wurst vom Grill. Ein Servela mit langen, schwarzen, gestreckten Beinen. Ein Onkel braucht so einen nicht. Einer wie der Miku brütet alles selber aus. Hockt auf den Träumen und schwiegt, solange wie es nötig ist. Und wenn's nicht zwickt, dann lüpft es Vödle, lässt sie fliegen. Und fliegt mit. Ciao zusammen. Amerika.
Es ist wahnsinnig verknappt. Da gibt es irgendwie einen Onkel. Es ist aber die Frage, ob es den wirklich gibt. Was hat es mit dem auf sich?
Ja, das ist einfach eine ganz kurze Geschichte, eine halbe Seite von einem, wo irgendeiner beschließt, blaset mir in die Schuhe, ich verreise und geht auf Amerika. Und das ist natürlich, das ist eine Fiktion, aber ich bin überzeugt, ja, vielleicht hat es einen gegeben, Schlossrud. Ich weiß es nicht, aber nein, es hat keinen gegeben, aber es hat einen können gegeben haben. Und das ist mir eigentlich wichtig. Einer, der einfach irgendwann den Pickel herrührt am Abend um 5 Uhr und sagt Tschüss miteinander.
Die Geschichten, die sind realistisch, aber nicht real.
Ja, so finde ich, ist es sehr gut ausgedrückt. Es hat natürlich da und dort Sachen, wo, wie soll ich jetzt sagen, wenn Käse vorkommt, die Käse hat es gegeben. Ich könnte nicht über einen Käse schreiben, wenn ich nicht die Käse noch so halbwegs im Kopf hätte. Also ich will mich jetzt auch nicht darauf ausreden. Ja, und das ganze Autobiografische irgendwie weit von mir weisen. Es ist natürlich eben, wie ich gesagt habe, von dem Humus her, das ist mein Humus, das ist mein Kindheits- und Muttersprach-Humus, wo da reinspielt. Aber eben nicht bis ins Detail rein, nicht konkret im realen Sinn.
Die Geschichte Amerika ist eine sehr verknappte Geschichte. Ihr habt es gesehen, eine halbe Seite. Überlasst ihr es gerne der Fantasie der Leserinnen und Leser, die Lücken zu füllen?
Ja, das halte ich für absolut zwingend. Das Problem, glaube ich, von der Mundartliteratur ist, dass man sehr schnell, gerade wenn man so ja, im Erinnerungsbereich schafft, wie ich jetzt, dass man sehr schnell so richtig Blumenströgli kommt. Und wenn ich vorher von dieser Sprache geredet habe, wo mir wieder so ob sich ist, ja, dass man dann so eine Freude bekommt an diesen alten Wörtern, die heute niemand mehr kennt, und dass man möglichst versucht, alles zu verbraten, wo einem einfällt. Und das ist man schon falsch. Und eben das Blumenströgli, glaube ich, hat damit zu tun, dass Geschichten müssen gebrochen sein irgendwie. Also es kann nicht sein, dass man einfach etwas zum Beispiel einfach so erzählt, wie es war, von A bis Z und eben keine Lücken lässt. Das hat für mich nichts mit Literatur zu tun. Und für mir ist es ein grosses Anliegen, ob es mir gelungen ist jetzt bei diesem Buch, weiss ich nicht, aber mir ist es ein grosses Anliegen, wirklich literarische Texte zu machen mit meiner Sprache. Und für da sind Lücken zwingend.
Viele Geschichten handeln von Mobbing, würde man heute sagen, vom Hintertürreden, von Unausgesprochenem. Habt ihr die Stimmung, dass eben das Hintertür in eurer Kindheit selber erlebt oder miterlebt?
Mobbing jetzt zum Glück überhaupt nicht, aber so eine vage Erinnerung mehr, ein Gefühl, wenn eine konkrete Erinnerung ist, ist tatsächlich, dass man wahnsinnig viel geredet hat. Vor allem mit der Käse. Das ist so die Welt, die ich kenne, obwohl ich kein Käserkind bin, aber ja, man ist jeden Tag Milch holen und darum bin ich jeden Tag in der Käse gewesen. Und dort ist einfach permanent geschwätzt worden und eben was mir einfach aufgefallen ist, immer über andere.
Und das war so die Stimmung vom, ja, was denken echt die Leute?
Ja, was denken die Leute? Oder was hat jetzt der andere wieder gemacht? Und einfach, es ist so Klatsch und Tratsch, oder? Und was mir einfach auch, was mit dem eben auch zu tun hat, ist die soziale Kontrolle. Das war ganz entscheidend gewesen. Also, Wäsche aufhängen am Sonntag, geht gar nicht. Und solche Sachen, da haben wir auch drauf geschaut, weil man will ja nicht eben dann quasi Thema werden, wenn Käse am Ende wieder aufgeht.
Die Geschichten erzählen häufig von schweren Leben, von Ungerechtigkeiten, Langeweile, Perspektivlosigkeit, habe ich den Eindruck gegeben. Erzählen dir von einer trostlosen Zeit?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe eine glückliche, sehr glückliche, unbeschwerte Kindheit gehabt. Aber es ist einfach eine kleine Welt. Es ist klein. Und es ist nicht ganz einfach, dort rauszukommen. Ja, es hat ganz viel mit Schulbildung zu tun gehabt, mit dieser Möglichkeit. Auf der anderen Seite hat man einfach zuerst müssen arbeiten. Es hat mal zuerst müssen die Arbeit gemacht sein und dann ist die Schule dran gekommen. Also da hat erst so in meiner Zeit, glaube ich, ein Umdenken stattgefunden, dass man auch gemerkt hat, eben, dass im Grunde genommen der Weg über die Höhe raus zu sehen und auch über die Höhe raus zu kommen, Bildung ist. Und das ist aber nicht ganz ein unbeschwerlicher Weg gewesen. Aber es ist nicht eine böse Welt gewesen, es ist nicht eine Welt voll Mobbing und Mord und Totschlag gewesen, überhaupt nicht. Aber eben eine kleine Welt. Ich persönlich hatte dann ein Problem, als ich auf Aarau ans Gymnasium gekommen bin. Ich meine, wenn ich das Maul aufgetan habe, dann haben einfach all die Aarauer einfach gewusst, woher ich komme. Also, vielleicht nicht genau, aber einfach, dass ich dort von den Füchsen und von den Hasen her oben runterkomme. Und das war nicht einfach gewesen.
Das spannt gerade wunderbar den Bogen zum Dialekt, den ich noch mit euch ein bisschen vertiefen möchte. Welche Bedeutung hat für euch der Dialekt?
Ich habe es schon angedeutet, der Dialekt ist bei mir sehr schnell verloren gegangen. Also der Dialekt von meiner Kindheit, wirklich meine Ursprache. Und zwar darum, weil ich eben schon in der Bezirksschule bin ich ins nächste Dorf und nachher ins Gymi auf Aarau und dann an die Uni und dann auf England. Ich bin immer, eigentlich seit ich 11 bin, immer weiter weggegangen von diesem Dorf, von diesem Tal. Und habe dann auch, das ist etwas, was ich heute sehr bedauere, ich habe das auch schon mehrfach gesagt, dass ich habe dann tatsächlich mich nicht mehr dafür gehabt, den Dialekt zu reden. Ich habe mich versucht, anzupassen. Gerade in Aarau im Gymi habe ich versucht, so ein bisschen zu Aarauern. Was natürlich nicht wirklich gelungen ist, aber aus einem fehlenden Selbstwertgefühl heraus. Und ich bedauere das sehr. Ich kenne nämlich Leute, die alles Leben lang noch miteinander gewohnt haben, aber noch genau ihren Kindheitsdialekt reden und sich nicht haben verbiegen. Das ist mir leider nicht gelungen.
Schreibt ihr lieber auf Dialekt oder auf Hochdeutsch?
Das kann man so gar nicht sagen. Das sind wirklich zwei Welten. Auch in der Entstehung von diesen Texten sind das zwei Welten. Die Mundartgeschichten zum Beispiel, die kommen, aber ich weiß gar nicht genau, woher das die kommen. Die kommen irgendwie zum Bauch aus. Es gibt kaum Überarbeitung, zum Beispiel jetzt auch was die Form betrifft. Vielleicht habe ich jetzt in dem neuen Buch etwa da oder dort mal einen Textblock dann später noch gestrichen oder umgestellt, aber sonst, die Texte kommen einfach aufs Blatt und so bleibt es. Und ich habe das Gefühl, so stimmt es. Und die hochdeutschen Texte, die kommen von einem ganz anders her. Es klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, ich meine es überhaupt nicht so, aber ich kann es nicht erklären. Die hochdeutschen Texte, ich weiß es auch nicht, die kommen vielleicht mehr zum Kopf aus. Ja, ich müsste irgendwann mal einen Aufsatz über das schreiben.
Auf Hochdeutsch oder auf Dialekt?
Auf Hochdeutsch. Weil Dialekt ist wirklich reserviert für die Atmosphäre, für die Humusgeschichte, die ich schon erwähnt habe. Mein Dialekt ist für meine Kindheit.
Der Aargauer Autor Andreas Neser über den Dialekt, der seine Geschichte so echt macht und dass er den Blumen, den Trögli, möglichst ausweicht, wenn er auf Mundart schreibt. Sein neues Buch «Nüt und anderes Zeug» ist im Zeitglockenverlag rausgekommen. Im Aargau bleiben wir gerade noch ein bisschen hier in der Mundartsendung «Schnapp und Weid» auf SRF 1. In ein paar Minuten stellen wir Ihnen einen Text vor von einem zweiten Aargauer Mundartschriftsteller, einem, der die Zukunft beschrieben hat. Und zwar so, wie er sie sich vor über 100 Jahren vorgestellt hat. Mit Häusern aus Papier, die man zusammenfalten kann und auf dem Rücken umeinander tragen, wenn man zügeln will. Um das geht es gerade noch. Musik aus dem Aargau, das ist Musik von der Band Frank Powers, eine fünfköpfige Band aus Bruck. Blüten.
Blüten, blüten, ich hab's gesehen. Blüten, blüten, immer mehr. Blüten, wütet, die Sonne blüten. Ihre Hitze wie Salz auf Schnee. Als Münz verschwendet, die Note verbrennt. Jetzt ist blau heißer als rot und es stinkt nach Geld. Fertig geleuchtet, es langt schon lang. Ich gang jetzt weiter im Weg Richtung See entlang. Oh, 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 dann kann es ja nicht nur schlimm sein, sagen alle da. Ja, nicht nur schlimm sein. Oh, 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 dann kann's ja nicht nur schlimm sein, sagen alle da. Dann kann's ja nicht nur schlimm sein, schlimm Donner Gott, das Kind, das Bambelot. Schon fast ein dicker Seil. Jetzt macht sich ständig selber der Knopf noch ein enger. Und ihm plodiert vor Ungeduld. Ja, ab in den Wald eine Hütte bauen mit Efeu, Wand und Tannendach. Dann kann's ja nicht nur schlimm sein. Oh, 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 dann kann's ja nicht nur schlimm sein, sagen alle da. Dann kann's ja nicht nur schlimm sein.
Von der Band Frank Powers. Mundartmusik und Mundartliteratur aus dem Aargau. Um das geht es heute in der Sendung Schnabelweit. Jetzt gehen wir über 100 Jahre zurück in der Zeit. Vor 135 Jahren, in den 1880er Jahren, da ist im Aargau schon Mundartliteratur geschrieben und auch gelesen worden. Da hat der Aargauer Sprachwissenschaftler Otto Suttermeister eine Reihe von Heftchen herausgegeben mit dem Titel «Schweizerdeutsch». 50 Heftchen mit Erzählungen aus der ganzen Schweiz, alle auf Mundart. Und gerade schon im ersten Heft war eine Mundart-Erzählung aus dem Aargau drin. Eine Geschichte von einem Aargauer Sektlehrer. Eine Geschichte, die ein Blick ist in die Zukunft. In eine Zukunft, die unterdessen schon unsere Vergangenheit ist. Sie heisst «In 100 Jahren – ein Grossvatertraum». Der André Perler stellt sie vor.
Die Erzählung von Emil Faller ist eine Dystopie, eine pessimistische Zukunftsvision. Der Autor lässt einen alten Mann, eben einen Grossvater, zu den Leserinnen und Lesern reden. Der Grossvater erzählt von der Zukunft, so wie er den Vater oben hege. In 100 Jahren, also in den 1980er Jahren, sei die ganze Landschaft verbaut. Überall haben es Häuser, Strassen, Eisenbahnen. Als grünes Plätzchen für ihn herum, die wenigen Bäume sind streng geschnitten wie mit den Schablonen. Das hat er gar nicht einmal so schlecht vorausgesehen, der Grossvater, beziehungsweise der Autor Emil Faller. Das heutige Stichwort dazu heisst Zersiedelung. Allerdings sieht der Grossvater auch Häuser aus Papier voraus, die man zusammenfalten und auf einen Buckel nehmen kann, wenn man zügeln will. Zusammenfaltbare Papierhäuser, eine schlimme Vorstellung für das Bürgertum Ende 19. Jahrhundert, das sich unter anderem über eine vornehme Villa definiert hat. Die Zukunftsvision, die geht noch weiter.
Mannen und Weiber sind beide gleich angelegt. Ja, ganz auf den Topf gleich. Man kann sie auch kaum unterscheiden. Und dass man es nicht etwa verwechseln und sie gar grüsli trompieren, es könnte ja eine schreckliche Geschichte geben. So trägt jedwedes ein Schild auf dem Gürtel am Bauch, wo steht mit deutlicher Schrift, ob es sie oder er ist.
Frauen und Männer haben in 100 Jahren, also in den 1980er Jahren, genau die gleichen Kleider an, sehen genau gleich aus. Wir würden jetzt sagen, Blödsinn. Frauen und Männer kann man noch heute locker unterscheiden. Aber aus der Perspektive vom 19. Jahrhundert mit den rigiden sozialen Kleidervorschriften für beide Geschlechter ist natürlich schon der Umstand revolutionär, dass heute Frauen und Männer beide Hosen und Pullover anhaben. Und eine Heirat aus Liebe, so der Grossvater weiter, das geben es in den 1980er Jahren auch nicht mehr.
Wer irgendeinen Mann sucht oder eine Frau, geht nur auf die Heiratsausstellung. Das ist so eine grosse, weltmässige Bildergalerie, wo alle in der Reihe noch ausgehängt sind. Die Muster zum Schauen und Wählen und darunter beschreiben, wie sie sonst öppe sind und zum, wie viel Batzen sie haben.
Bei der Beschreibung von dieser Heiratsausstellung sind mir gerade die ganzen Online-Dating-Plattformen in Sinn gekommen. Gewisse Parallelen hat es schon, finde ich. Aber dass heute nicht mehr aus Liebe heiraten kommt, das kann man sicher nicht sagen. Aus heutiger Sicht klingt es schon fast ironisch, dass jemand aus den 1880er Jahren von Liebesheirat schreibt. In einer Zeit, wo arrangierte Hochzeiten an der Tagesordnung waren. Aber ironisch ist in 100 Jahren ein Grossvatertraum sicher nicht gemeint. Es ist vielmehr eine Warnung an die Leserinnen und Leser. 1880 waren das wenige gebildete Leute aus dem Bürgertum und nicht die breite Bevölkerung. Es ist eine Warnung vor einem Sittenzerfall und von den schlimmen Auswirkungen der Industrialisierung. So hört die Erzählung auf mit einem Appell vom Grossvater ans Publikum.
Ich tue ja noch alles verlästern, alles durch die schwarze Brille anschauen und nichts, gar nichts lasse ich gelten. Aber sinnet mir dran und vergessen es mir ja nicht. Ich, weil ich daran gemahnt habe, es hat doch auch manches, was ich gesagt habe, sein Grund und manches ist dabei. Macht noch, dass es nicht schlimmer mir kommt und wehret der Sache durch Tat und Belehrung.
Der Grossvater hat die Zukunft also bewusst an weh schwarz gemahlen. So will Emil Faller bildungsbürgerliche Leser, gut möglich, dass auch Politiker darunter sind, dazu bringen, etwas gegen die aus seiner Sicht negative Entwicklung zu unternehmen.
Eine Zukunftsvision, die viel verratet über die Gegenwart, die sie drinnen entstanden ist, um 1880 kommen. Wenn Sie sich interessieren für die Geschichte von Emil Faller und für andere schweizerdeutsche Erzählungen aus dem 19. Jahrhundert, dann schauen Sie am besten in Bibliotheken und in Antiquariat. Die Heftchen sind rausgekommen unter dem Titel «Schweizerdeutsch». Herausgegeben hat sie der Sprachwissenschaftler und Volksmärchensammler Otto Sutermeister, geschrieben in einem Wort «Sutermeister». Der Sendung «Schnabelweiz» auf SRF 1 «Eierringli und Hanaken» gibt es als nächstes. Eins von denen kann man essen. Welches verraten wir erst nach dem Adrian Stern, Aargauer Popliedermacher. Das Lied heisst «Eusi Liebe».
Wie das Haus auf dem Hügel, wie der Brunnen im Hof, bei dem viele Winter gesehen und stand im Norden wie die Linden auf dem Feld. Blüht wie jedes Jahr, wird unsere Liebe alles überstehen. Unsere Liebe wird alles überstehen. Sie kann durch Feuer und durch Wasser durchgehen. Sie
wird wachsen und neu anfangen. Unsere Liebe wird alles überstehen. Wie die Sterne am Himmel, wo noch niemand getauft, wie der Song von den Beatles, wo immer wieder läuft, wie der VW Käfer. Wo Fahrt und Fahrt mit unserer Liebe alles überstehen. Unsere Liebe wird alles überstehen. Sie kann durch Feuer und durch Wasser durchgehen. Sie wird wachsen und neu anfangen. Unsere Liebe wird alles überstehen. Sie wird wachsen und neu anfangen. Unsere Liebe wird alles überstehen. Unsere Liebe wird alles überstehen. Sie kann durch Feuer und durch Wasser durchgehen. Sie wird wachsen und neu anfangen. Unsere Liebe wird alles überstehen.
«Unsere Liebe» von Adrian Stern. Und «Unsere Liebe» gehört in der Mundart. Das ist die Mundartsendung «Schnabelweid» auf SRF 1. Wir haben ein Herz für besondere Wörter, für alte Ausdrücke und Redewendungen. Jede Woche nehmen wir einen Dialektausdruck unter die Lupe. Etwas, wo Hörerinnen und Hörer uns fragen. Etwas, wo ihnen keine Ruhe lässt. Heute kommt die Frage von Linus Kösch von Villmergen im Kanton Aargau. Er möchte wissen, woher das der Übername «Hanak» kommt. Antwort geht ihm der André Perler.
Hanak ist ein Übername für einen blöden oder auch einen unsympathischen Mensch. Und es kann auch vermummt sein an der Fasnacht. Aber Hanak hat auch eine Art Tanz bezeichnet. Ein Tanz, der bei bäuerlichen Lustbarkeiten den Schluss bildete. Da gibt es im Idiotikon einen Beleg von Wohlen im Kanton Aargau. Seit Ende 19. Jahrhundert kommt der Hanak aber nicht mehr tanzen. Der Begriff Hanak hat man tatsächlich im Aargauer Freiamt gebraucht, wo der Herr Kösch wohnt. Aber es gibt im Idiotikon auch Belege aus der Nordwestschweiz und aus dem Kanton Zürich. Und man findet Hanak für einen blöden, unsympathischen Mensch auch in den deutschen Regionen Südhessen und Rheinland. Jetzt fragt ihr noch sicher, von wo das die Bezeichnung Hanak kommt. Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Es gibt zwei Deutungsvarianten, die vielleicht sogar beide stimmen. Zuerst die erste Variante. Der Name vom Hanak-Tanz leitet das Idiotikon von einer slawischen Volksgruppe ab, von den sogenannten Hanaken. Die Hanaken haben im Gebiet Hana zu Mähren gelebt. Das ist im Osten vom heutigen Tschechien. Vor allem aus Mauser, also aus Mäusefänger, sind Hanaken auf Westeuropa gekommen und mit ihnen offenbar ein Tanzstil. Dass aber auch der Übername Hanak von diesen Hanaken abgeleitet ist, das kommt im Idiotikon anzweifelt, weil die Hanaken sind in der Schweiz gar nicht unter dem Namen bekannt gewesen. Darum bietet das Idiotikon noch eine zweite Deutungsvariante. Der Übername Hanak lehnte sich vom früher weit verbreiteten Namen Hansjakob ab. Hansjakob hat man nämlich häufig verkürzt zu Hansjok, Hanok oder Hanak. Früher war es üblich, aus einem verbreiteten Vornamen einen Übernamen für durchschnittliche oder auch beschränkte Personen zu machen. Noch heute können wir an einem Blödian auch Jocki sagen oder Hansjosi.
Anders als das Idiotikon leitet das südhessische Wörterbuch auch den Obernamen Hanak und nicht nur den Tanz der Hanaken ab. Die Wörterbuchschreiber sind sich also nicht einig, von wo der Hanak seinen Namen hat. Entweder vom Namen Hansjok oder von der Volksgruppe der Hanaken. Wahrscheinlich haben beide Ursprünge ich gespielt.
Und wir haben noch eine zweite Frage heute. Die kommt aus dem Kanton Schweiz. Miriam Kessler von Altendorf möchte wissen, woher das die sogenannten Eierringli von den Märchler Rölli ihren Namen haben. Ja, ich habe angestutzt, als ich das gelesen habe. Da sind in meinem Kopf gerade mehrere Fragezeichen auftaucht, bei den Eierringli, aber auch bei den Märchler Rölli. Zum Glück hat der André Perler gerade mehrere Antworten parat.
Für das mit diesen Eierringeln nicht zu verstehen, muss ich zuerst einmal erklären, was die Märchler Rölli sind. Das sind Fasnachtsfiguren aus dem Ausserschweizer Bezirk March am Zürichsee. Darum heissen sie Märchler Rölli. Die kennt Miriam Kessler natürlich, weil wie fast in jedem Märchler Dorf gibt es auch das alte Dorf, einen sogenannten Rölli-Club. Seit dem 19. Jahrhundert standen die sogenannten Rölli im Mittelpunkt der Märchler Fasnacht. Im 20. Jahrhundert haben sich die Rölli auch in den benachbarten Regionen rund um die March etabliert. Für alle, die die Märchler Rölli nicht kennen, hier ein paar Informationen. Es ist ziemlich klar definiert, wie die Rölli aussehen müssen. Das Wichtigste ist eine glatte, geschnitzte Maske aus Holz und auf dieser Maske sind ein Brüller und ein geschwungener Schnutz aufgemalt. Nein, hat Märchler Rölli meistens eine rote Kapuzenjacke an mit regenbogenfarbigen Pörtlen. Dazu kommt, ganz wichtig, ein Gurt mit Schellen mit Glöckchen von einem Ross gespannt. Diesen Glöckchen sieht man auch das Gröll oder die Rölli und von dort hat Märchler Rölli ihren Namen. Jetzt aber zu den Eierringeln. Was hat die mit den Märchler Rölli zu tun? Die Eierringeln sind eine Art Gebäck, das die Märchler Rölli an den Fasnachtsumzügen verteilen. Mehr Informationen zu diesen Eierringeln finden wir im Idiotikon, im Schweizerdeutschen Wörterbuch. Dort steht, Eierring sei der Name von mehr oder weniger ringförmigen Gebäcken, meist aus Semmelmehl mit Eiern und Butter, hauptsächlich zu Weihnachten und Neujahr gebacken. Aber auch bei Hochzeiten, Töpfen und eben an der Fasnacht gibt es je nach Region Eierringe. Die Eierringe können gross sein, kreisrund, geflochten und mehrere Kilo schwer. Im Gegensatz dazu sind Eierringli kleiner und eher oval. Verbreitet ist der Begriff Eierring oder Eierringli vor allem in der Nordostschweiz und in der Innerschweiz, aber auch in den Kantonen Aargau und Solothurn. Das Gebäck selber ist aber praktisch in der ganzen Schweiz bekannt gewesen. Es gibt im Idiotikon Belege von Bern, Wallis und Basel. Dort hat man aber eher einfach nur Ring oder Ringli gesehen und nicht Eierring. Und jetzt noch die Antwort auf die Frage von der Frau Kessler nach dem Namen der Eierringlini. Sie hissen so, wenig überraschend, weil im Teig Eier drin sind.
Eieiei, so ist das also mit den Eierringli und den Märchler Rölli. Wenn auch Sie eine Frage haben, die unsere Mundartfachleute können die Antwort darauf geben oder suchen, dann schreiben Sie uns einfach. Machen Sie ein Mail an mundart.srf.ch und haben Sie ein bisschen Geduld. Es kommen einen Haufen Anfragen, es kann ein bisschen dauern, bis Sie drankommen. Die Adresse ist mundart.srf.ch oder Sie gehen zu der Sendung Schnabelweit auf srf1.ch. Dann kommen Sie auch zum Schnabelweit Briefkasten. Wenn Sie übrigens zufälligerweise von Felten heissen, dann ist heute Ihr Glückstag. Wenn Sie jemanden kennen, der so heisst, dann geben Sie immer oder Ihren geschwinden Funk oder ein SMS oder ein Rauchzeichen. Den Familiennamen von Felten, den nehmen wir nämlich jetzt gerade auseinander. Hier in der Mundartsendung Schnabelweid auf SRF 1. Er hat etwas zu tun mit dem Aargau. So wie auch der nächste Song von Peach Weber.
Ich bin ein Aargauer Büble und habe ein ganz grosses Problem. Die anderen Schweizer lachen mich manchmal aus, aber ich glaube, die kommen nicht draus. Ich bin ein Aargauer und bin stolz darauf. Ich bin ein Aargauer, also passe ich auf. Das weiss doch schon ein Fang jedes Kind, dass wir Aargauer einfach ein bisschen besser sind. Ich bin ein Aargauer und bin stolz darauf. Luzern, Bern, Basel habe ich nichts dagegen. Uri, Schweiz und Unterwalden kann man nichts sagen. St. Galler sein, das ist schon recht. Aber wenn ich immer werde, würde es mir schlecht. Ich bin ein Aargauer und bin stolz darauf. Basler sein, das wette ich nicht. Müssen die Larven anlegen, dass man das Gesicht nicht sieht. Berner wäre ich gern, aber das Problem wäre dort. Für Berner Verhältnis wäre ich ein Ragete. Bin ein Aargauer, also passi du. Autobahnen haben wir kreuz und quer. Das brauchen wir auch, denn es gibt viel Verkehr. Millionen von Touristen wollen in Aargau kommen. Und vor lauter Begeisterung bleibe ich am Barek stehen. Ich bin ein Aargauer und bin stolz darauf. Die Wissenschaft hat geforscht, an was liegt euch da, dass der Aargauer alles ein bisschen besser kann. Da haben sie herausgefunden, man sei halt schlauer, weil wir Rüebli essen, das ist der Rüebli-Power. Ich bin ein Aargauer und bin stolz. Von den Basler oder Berner kann ich nichts schlecht sagen. Mit den Innerschweizer tun wir uns gut vertragen. Und auch über Zürcher kann ich nichts schlecht berichten. Nur, dass man es verbietet, die Keibe zu züchten. Bin ein Aargauer und bin stolz darauf. Ich fahre zu Zürich wie eine Wildsau um. Parkieren auf dem Trottoir, fahre in die Fußgängerzone. Verweigere den Vortritt, bis die anderen zusammen krachen. Ja, mit der Aargauer Nummer kannst du da machen. Bin ein Aargauer und bin stolz darauf. Ich bin ein Aargauer und ich sehe es nicht ein. Warum Zürcher sage ich, dass wir langsamer sind? Ja, wir Aargauer und das macht halt Zürich nicht jeder. Tönt noch kurz ein bisschen denken, bevor wir reden. Bin ein Aargauer und bin stolz darauf. Aargauer, bin stolz darauf. Und allen, die jetzt gemeint zu mir sind, denen hau ich mein Aargauer Fähnchen um den Grind. Ich bin ein Aargauer und bin stolz darauf.
Einer der berühmteren Aargauer der Schweiz, der Peach Weber mit der Tour de Suisse. Das ist die Mundartsendung Schnabelwelt auf SRF 1. Der Name Vofelten, woher das er kommt und was er bedeutet, um das geht es jetzt. Vofelten, geschrieben von Felten. Die Deutung von diesem Namen kommt von Hans-Peter Schifferli, vom Schweizerdeutschen Wörterbuch Idiotikon und von unserem Mundartredakter Markus Gasser.
Senta Schneider Vofelten in Kleidöttingen wüsste gerne, was ihr lediger Name Vofelten bedeutet und woher das er kommt. Hans-Peter Schifferli aus Döttingen, wie ich weiss. Was wüsst ihr über den Namen Vofelten?
Ja, der Familienname von Felten oder eben Vofelten wird mundartlich so ausgesprochen, Vofelten. Und der Name ist nur im solothurnischen Niederamt, nämlich in Nieder- und Zobererlisbach, ein altes Bürgergeschlecht, das noch lebt. Es ist sicher auch in dieser Gegend zwischen Olten, Aarau und Bruck entstanden, und zwar als Herkunftsbezeichnung von Feldheim. Damit ist das aargauische Dorf Feldheim im Bezirk Bruck gemeint. Und das heisst ja bis heute mundartlich ebenfalls Felten. Feldheim liegt am Ausgang vom Schenkenbergertal, am Rand vom ebenen Feld zu der Aare hin. Und der Name ist also eine Heimbildung mit Feld im ersten Glied. Interessant in diesem Zusammenhang ist noch die Tatsache, dass es weiter hinten im Schenkenbergertal das Dorf Dahlheim gibt, mundartlich Dahle. Und das Dahlheim ist eine ganz entsprechende Bildung wie Feldheim.
Also ursprünglich eigentlich zwei Heimstätten, zwei Höfe, die nach dem umliegenden Gelände benannt worden sind, also nach dem Tal oder eben nach dem ebenen Feld. Jetzt zurück zum Familiennamen Vofelten. Kann das von auf einen adligen Ursprung vom Namentagen vom ersten hinweisen?
Nein, das kann man sicher sagen, dass es wie in vielen vergleichbar gebildeten Schweizer Familiennamen kein Adelszeichen ist, sondern einfach die Bezeichnung von der Herkunft oder dem Wohnort vom ersten Namenträger ist. In der latinischen Form ist der Familienname De Feldheim schon 1285 beleidigt, nämlich in einer Urkunde von Beromünster, wo ein Walterus De Feldheim auftritt. In der deutschen Form von Feldhain mit einem N am Schluss, dann 1377, ein Rudolf von Feldheim, Rat der Stadt Aarau.
Jetzt fallen mir gerade noch Namen ein wie Vodäniken oder Vonrohr. Sind die ganz ähnlich zu erklären wie Vofelten?
Ja, in der deutschen Schweiz gibt es eine ganze Reihe von solchen Herkunftsnamen mit einem Von Und interessanterweise, gerade in dieser Gegend, wo wir jetzt gesehen haben, Aargau ist, Solothurn ist Grenzgebiet, ein ganzes Nest. Übrigens ist bei diesen Vornamen immer das Von am Anfang vom Namen betont. Wie Sie gesagt haben, von Däniken oder eben von Felten, von Rohr, von Aarburg und von Arb.
Das Vofelten kommt also ursprünglich von Feldheim im Kanton Aargau, sagt Hans-Peter Schifferli vom Idiotikon. Die Mundartsendung «Schnabelweit», das war es für heute. Nächste Woche gibt es sie wieder, Donnerstagabend von 9 bis 10 auf SRF 1. Es gibt sie auch jederzeit zum Nachhören auf srf1.ch. Redaktion heute André Perler und Markus Gasser, Musik Christian Lindemann. Und nächste Woche übrigens, der geht um etwas, wo in Bern jetzt gerade läuft, in Luzern ist es schon durch, in Basel geht es erst am Montag los, es geht um die Fasnacht. Und in der Fasnachts-Schnabelweit nächste Woche geht es nicht nur um Wörter und Begriffe rund um die Fasnacht, sondern auch um Spezialitäten zum Essen. Mundarten mal ziemlich wörtlich, etwas für ins Maul. Der SRF 1 Kulinarik-Experten und Historiker Rudi Trefzer gibt Auskunft über feine Fasnachtsspezialitäten. Heute in einer Woche hier auf SRF 1. Jetzt gerade nach den Zähnen geht es hier weiter im Nachtclub beim Ralf Wicki. Ich bin Christina Lang und wünsche noch kurz einen schönen Abend.
Du bist wie eine Zuckerwatte. Das gibt eine geile Latte. Macchiato habe ich heute Morgen getrunken. Und bin mit meinen Gedanken vollends im Milchschaum versunken. Gringen sind Balsam für meine Ohren. Der Schaum ist weg und ich bin schon halbes verfroren. Dein feurige Haar und dein schöne Lachen, es fehlt mir, mein Hund liegt nebendran am Bach. Oh Baby, ich lieb dich, oh Baby, ich hab dich gern. Oh Baby, ich weiss, du kommst schon von mir. Oh Baby, ich lieb dich, oh Baby, ich hab dich gern. Oh Baby, ist vergangen und geraucht habe ich auch ein exakt 69 Stangen. Und du hast gesagt, ich bin viel Längas, so wie dann bei einem Gückelschwanz-Ananas. Ich schwimme in einem Meer von Geister und ich frage mich, von wo du schaust, aus welchem grossen Feister. Egal bei welchem Wetter, sogar bei Gewitter, Regen würde ich vor dir stehen und nur noch eins wollen sagen. Oh Baby, ich lieb dich, oh Baby, ich hab dich gern. Oh Baby, ich weiss, du kommst schon von Bern. Oh Baby, ich lieb dich, oh Baby, ich hab dich gern. Oh Baby, ich weiss, du kommst schon von Bern. Du bist mein Sweetheart, meine Chilischote, Crème de la Crème, Schwarzwälder Torte. Du bist nicht hier und du bist nicht da, aber ich habe das Gefühl, du schaust mich an. Oh Baby, ich liebe dich, ich hab dich gern. Baby, ich hab dich gern. Baby, ich weiss, du kommst.
um Unterschriften. Echt, um das geht es, um echte und um gefälschte Unterschriften im Nachtclub. Nach den Nachrichten und dem Sport hier auf SRF 1. Jetzt wird es 10.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.